Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Ich spreche gleich darüber mit Julien Chavat, dem Generalintendanten des Theaters in Magdeburg. Dann blicken wir auf eine Theaterpremiere in Berlin und eine Operettenpremiere in Regensburg und hören vom Regisseur und Puppenspieler Nikolaus Habian, was ihm heilig ist. Die Adventszeit, die Vorfreude auf Weihnachten, die Menschen besinnlich, zuversichtlich, die Freude über ein neugeborenes Kind, das bedeutet Zukunft, das bedeutet Liebe, Hoffnung, auch in der dunklen Jahreszeit. Und dann der Anschlag in Magdeburg. Ein Auto als Waffe, das wahllose Töten und Verletzen von Menschen, die auf einem Weihnachtsmarkt ihren Tag besinnlich ausklingen lassen möchten. Unbeschreibliches Leid, mit Worten schwer zu fassen. Am Telefon in Magdeburg bin ich nun verbunden mit Julien Chavat. Er ist der Generalintendant und Operndirektor des Theaters Magdeburg. Herr Chavat, guten Abend.
Guten Abend.
Mit welchen Gefühlen blicken Sie jetzt am Tag danach, am Abend danach auf diesen Anschlag zurück?
Es geht dem Theater, ich glaube, wie der gesamte Stadt Magdeburg und der ganzen Region. Wir sind natürlich tief betroffen. Die Menschen, sowohl unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, aber auch das Publikum, was in unseren Theatergästen da war, die sind alle erschüttert. Und ja, klar, wir brauchen Zeit, dieses Geschehene zu verarbeiten und planen die nächsten Tage natürlich sehr vorsichtig.
Der Weihnachtsmarkt ein paar Minuten zu Fuß vom Theater entfernt. Gestern Abend in Ihrem Theater die Magdeburgische Philharmonie, die spielt ihr viertes Sinfoniekonzert. Im Schauspielhaus ist Jael Ronens Komödie Planet B zu sehen. Wie haben denn Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reagiert, als die Nachricht vom Anschlag so allmählich bekannt wurde?
In der Tat waren wir in drei Vorstellungen unterwegs bei uns im Theater. Und die Nachricht kam sozusagen direkt nach Vorstellungsbeginn. Da konnten wir eine gewisse Unruhe spüren im Publikum, Menschen mit Handy und so. Und dann, als es so gegen 20 Uhr klar war, dass es ging um einen Terroranschlag, konnten wir alle drei Vorstellungen unterbrechen, beim Konzert noch eine Schweigeminute haben und dann das Publikum, sage ich mal, ruhig und in Ordnung zu Hause schicken. Also wir haben alle drei Forschungen sofort abgebrochen.
Also nicht nur eine Unterbrechung, sondern richtig abgebrochen. Da gab es auch gar kein großes Nachdenken darüber.
Auf keinen Fall. Also im Konzert war es nach einer Pause. Das heißt, das lief sozusagen ununterbrochen. Aber im Schauspielhaus mussten wir natürlich die ohne Pause laufenden Forschungen abbrechen und natürlich gab es keine Einwände dazu und das Publikum wurde eher zufrieden, dass wir konnten einige Informationen geben sofort.
Im Namen der gesamten Belegschaft des Theaters Magdeburg wünschen wir allen in diesen schweren Stunden Mut, Selbstlosigkeit, Solidarität und Zuneigung. Das haben Sie, Herr Chavat, in einer Pressemitteilung gesagt. Solidarität, ist das ein Appell an die Zivilgesellschaft?
Klar, es wird, also Sie merken in den Mediendiskussionen nicht einmal 24 Stunden nach dem Geschehen. Wir sind alle erschüttert und es gibt schon Menschen, die sich fragen über das Warum, über die Werte, die dahinter so einem erschrecklichen Tat liegen. Das Theater ist immer ein Ort, wo Fragen und neue Perspektiven diskutiert werden. Wir sind nicht ein Ort, wo Politik angeordnet wird, sondern einfach, wo die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit diskutiert wird. Und in diesem Sinne sind unsere Werte wie Solidarität und Zuneigung etwas, was wir an solchen schrecklichen Abenden immer noch im Vordergrund bringen müssen.
Verstehe ich Sie richtig? Sie wollen also diese Fragen auch im Theater thematisieren, vielleicht mit den Mitteln des Theaters?
Das machen wir auf jeden Fall. Wir haben unseren regulären Spielplan und daneben gibt es bei uns so viele Möglichkeiten, eine Lesung zu organisieren, ein Treffen mit unseren Zuschauern, Zuschauerinnen zu organisieren, einen Diskurs. Wir haben viele zum Beispiel im Schauspielhaus Stücke, die sich direkt mit den akuten Fragen unserer Gesellschaft befassen. Und wir versuchen fast beim jeden Abend das in einem gesellschaftlichen Diskurs einzuordnen. Das heißt, eigentlich unsere Arbeit ist ab morgen umso wichtiger als gestern.
Sie haben den regulären Spielplan angesprochen. Sie haben jetzt aber auch entschieden, Herr Chavard, mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alle Veranstaltungen bis einschließlich Montag abzusagen. Also auch da ja den Wunsch einfach mal innezuhalten?
Ja, also es ist so, diese Entscheidung haben wir nicht, sage ich mal, komplett autark genommen, aber auch in Absprache mit der Stadt, mit unserer Bürgermeisterin, mit dem Ministerpräsidenten vom Land Sachsen-Anhalt. Also wir müssen nicht vergessen zwei Sachen. A, es gibt bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Menschen, die direkt betroffen sind. Das heißt, unsere Fähigkeit, die Maschine auf volles Tempo zu haben, ist sowieso eingeschränkt. Und ich glaube, die Stadt muss jetzt, sage ich mal, bis und mit Weihnachten sich sowieso eine gewisse Gedenkzeit geben, eine gewisse Ruhezeit, eine Zeit des Austauschs. Und da, wir sind wieder für die Bevölkerung da, ab Ende dieser Gedenkzeit sozusagen.
Das Theater Magdeburg war gestern auch ein Ort der Öffentlichkeit. Also die Oberbürgermeisterin Simone Boris ist aufgetreten und auch der Ministerpräsident.
Genau. Das war natürlich sehr beeindruckend. Sie müssen sich vorstellen, um 9 kriege ich einen Anruf von der Stadt mit folgenden Botschaft: Das Rathaus, also dort, wo wir normalerweise eine Pressekonferenz halten würde vom Land und von Stadt, ist von der Sicherheitslage nicht ein richtiger Ort, und das Ausweichort wurde entschieden, dass jetzt diese Politiker ins Open House gehen. Da konnten wir ganz schnell das infrastrukturell ermöglichen, und in unserem Wagner-Foyer fand dann die Pressekonferenz statt mit Herr Ministerpräsident, die Oberbürgermeisterin und viele Journalistinnen und Journalisten. Das war natürlich wieder, sag ich mal, von der Symbolik etwas ganz wichtig, das Theater als Ort des Austauschs, der Kommunikation, dass es so fast in der Nacht stattfinden konnte. Das war sehr, sehr, sehr beeindruckend.
Haben Sie Reaktionen auch bekommen von Theaterbesucherinnen, Theaterbesuchern, die das ja mitverfolgt haben oder die ja auch sehen, wie Sie ja jetzt reagieren, so wie Sie es uns auch schildern, Herr Chavard?
Nein, also ich meine, das Publikum ist nach dieser Vorstellung absagen schnell weggegangen. Heute war unsere Kasse geöffnet, sozusagen, um da für das Publikum, die sich Frage gestellt hat, für die nächsten Forschungen da. Und ich glaube, die Reaktionen sind in der Stadt komplett einig, dass wir alle keine Wörter fassen können. Ich meine, wir sind im Theater 440 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ich glaube, fast jede von uns war in den letzten Tagen für einen Glühwein auf diesem Weihnachtsmarkt. Das heißt, für uns, für die ganze Belegschaft, für unser Publikum gibt es einfach jetzt eine Zeit, die eine gewisse Ratlosigkeit entspricht, die einfach, wo wir nicht die Wörter einmal finden, um uns da korrekt ins Verständnis zu kommen. Dennoch müssen wir als kulturelle Einrichtungen handeln. Wir haben informiert, wir werden informiert, wir werden vermutlich in den nächsten Tagen Sonderkonzerte organisieren, das in Kooperation mit der Stadt und mit dem Land. Also ich glaube, wir sind am Handeln trotz der ganzen Situation.
Der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Julien Chavard war das, der Generalintendant des Magdeburger Theaters. Herr Chavard, ich danke Ihnen für das Gespräch. Guten Abend.
Ich habe zu danken. Schönen Abend.
Der Autor und Dramaturg Nejati Üsiri ist eng mit dem Maxim Gorki Theater verbunden. Er hat dort einige Jahre die Studiobühne geleitet. In der Gorki Schreibwerkstatt zum Thema Flucht und Migration ist sein Stück Get Deutsch or Die Trying entstanden und anschließend dann auch uraufgeführt worden. Und dann hat Osiri seinen ersten Roman geschrieben, Vatermal. Das Buch ist prompt auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis gekommen. Und jetzt ist aus dem Buch ein Theaterstück geworden, uraufgeführt, klar, am Gorki Theater in Berlin. Vatermal ist eine autofiktionale Geschichte über einen jungen Mann. Er heißt Arda und wächst mit seinen türkischen Eltern in Deutschland auf. Barbara Behrendt hat für Fazit die Uraufführung gesehen und ist zu mir ins Studio gekommen. Frau Behrendt, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie hängen denn der Roman und das Stück zusammen? Ist das im Prinzip dieselbe Geschichte?
Ja, das ist ja fast ein bisschen bizarr, dass der Roman, der aus dem Stück entstanden ist, jetzt wieder rückübersetzt wird für die Theaterbühne. Also in beiden erzählt der junge Ada, Kind von türkischen Migranten, über sein Großwerden in Deutschland mit ganz ähnlichen Figuren. Also es gibt die Schwester Aylin, die irgendwann zu Pflegeeltern zieht, weil die Mutter völlig überfordert ist mit ihrem Leben als Alleinerziehender. Und Ada, der kleine Bruder, der ist die meiste Zeit alleine bei der alkoholkranken Mutter, ihren Affären. Zu essen gibt es nur Tütensuppen, wenn überhaupt. Ada hängt als Teenager mit den anderen Migrantenkids am Bahnhof rum, kifft, wartet, dass das Leben beginnt. Und auch diese Jungs kennt man schon aus dem Stück. Aber es gibt dann schon auch gravierende Unterschiede zum Roman. Also im Stück stellt sich Ada nämlich vor, wie er auf der Beerdigung seines Vaters steht, den er nie kennengelernt hat. Und der als politisch Verfolgter nach Deutschland gekommen ist, dann aber zurück in die Türkei ist, weil er sich lieber der Haftstrafe stellen wollte, als länger am Fließband kaputt zu gehen. Und im Roman ist es jetzt aber Ada selbst, der mit Organversagen auf den Tod im Krankenhaus liegt und einen Abschiedsbrief an seinen Vater schreibt. Und hier besuchen ihn dann seine Mutter, aber eben auch seine Schwester.
Was ist das?
Ein Notizbuch. Die Ärzte sagen, ich soll jeden Tag den gleichen Satz schreiben. Mein Name ist Arda Kaya und mir geht es gut.
Warum?
Angeblich können die an meiner Handschrift ablesen, wie stark sich die Giftstoffe in meinem Hirn abgelagert haben. Und sogar, ob die Schäden schon irreparabel sind. Meine Schwester legt ihre Hand auf meine Decke, sodass sich unsere Fingerspitzen berühren. Aber ganz vorsichtig, damit der Katheter, der in der Vene in meinem Handrücken steckt, nicht verrutscht. Und weil es lange her ist, dass wir uns berührt haben. Es ist, als würde ein fremdes Tier mir seine Liebe zeigen.
Diese Szene also im Krankenhaus. Es gibt also sowas wie eine Rahmenhandlung. Der junge Mann im Krankenhaus, der von seiner Familie besucht wird. Wie entwickelt sich denn daraus jetzt eine Handlung?
Ja, dadurch, dass Mutter und Schwester am Krankenbett dann ihre Version ihrer Geschichten erzählen. Wie die Eltern der Mutter zum Beispiel nach einem Erdbeben in der Türkei obdachlos geworden sind. Wie sie nach Deutschland ziehen und die Tochter dann erstmal bei der hartherzigen Tante zurücklassen. Wie die dann aber auch nach Deutschland nachkommt, heiratet, der Mann dann das Geld verspielt, ihre Träume langsam schwinden. Und diese Episoden werden in Rückblenden erzählt. Es ist eigentlich viel mehr ein Text über die Mutter als über den Vater. Und in der Bühnenfassung kommt der Vater eigentlich noch viel weniger vor als im Roman.
Die Migrationsgeschichte einer Mutter im Zentrum, das wiederum erinnert an das Buch Unser Deutschland-Märchen, das der Regisseur Hakan Savaş Mican am Gorki-Theater im Frühjahr mit großem Erfolg inszeniert hat. Sie hatten damals auch darüber berichtet, Frau Behrendt, hier in Fazit. Auch das eine türkische Migrationsgeschichte. Wie inszeniert denn Mican jetzt dieses Vatermal?
Ja, ganz anders und doch irgendwie ähnlich. Also die ersten Szenen sind als Film auf dem eisernen Vorhang projiziert. Und Ada, der mit seinen Kommilitonen im Theater zusammenbricht, dann aber sehen wir ihn nicht im Krankenhaus auf diesen Bildern, sondern in einem langen Kellerflur, wo er in so einem Zwischenreich auf Ärzte trifft, die ihm sagen, dass es gar nicht gut mit ihm aussieht. Und dann öffnet Ada in diesem Film die Tür zur Bühne, sagt, er geht jetzt nach Hause und steht dann eben aber plötzlich leibhaftig vor uns. Im Smoking mit Lackschuhen und Fliege. Die Bühne ist knallrot. Die Schauspielerinnen tragen so knallrote Bleistiftröcke und Kostüme wie in den 60ern. Und dann beginnt so eine musikalische Erinnerungsshow mit psychedelischen Mustern an den Wänden geworfen. Alles so im Stil der 60s. Und das ist eben auch so eine Art Zwischenreich zwischen Leben und Tod. Und Hakan Savaş Mican ist ja ein Regisseur, der die Dinge immer so hoch emotional auflädt. Das macht er hier auch. Er setzt immer auf die Gefühlsstärke seiner SchauspielerInnen. Hier werden Cecide Tertian als Mutter tritt hier auf, daneben der junge Doğa Gürler als Ada und die noch jüngere Flavia Lefebvre als Aylin. Die sind schon ein schönes Trio mit großen Emotionen und mit vielen Tränen des Hauptdarstellers.
Die Musik, die scheint ja ein wichtiges Element zu sein. Wir haben eben auch ein paar Klänge gehört in diesem Szenenausschnitt. Immerhin stehen ja zwei Live-Musiker auch auf der Bühne. Was steuern die denn musikalisch bei?
Ja, es ist eben durch diese Showbühne schon angelegt wie ein Konzert. Noch mehr fast als bei Unser Deutschland-Märchen. Und die beiden Musikerinnen legen Cello und Percussion unter die Szenen. Aber es werden eben auch immer wieder Lieder gesungen vom Ensemble, wobei mich die Musikauswahl doch eher eher überrascht hat. Das sind jetzt weniger türkische Lieder aus dem Erinnerungsrepertoire der Mutter nur eins, sondern ja, so amerikanische Klassiker aus den 60ern bis 80ern. A Littlest Conversation von Elvis Presley, Happy Together von den Turtles. Am Ende klingt dann noch Dreams, Dreams, Dreams von den Everly Brothers an. Da wird es dann richtig kitschig. Aber so richtig erschlossen hat sich mir diese Musikauswahl ehrlich gesagt nicht.
Und jetzt Ihr Fazit, Frau Behrendt. Hat sich die Romanadaption für die Bühne jetzt gelohnt oder sollte man doch lieber einfach nur das Buch lesen?
Also ich finde es schon eine schwierige Idee, diesen Roman in so einen artifiziellen Showroom zu verlegen. Ich verstehe schon, dass Mietschan jetzt keinen dahinsiechenden Mann im Krankenhaus in allem Realismus zeigen wollte. Deshalb eben diese höchst künstliche Konzertbühne als Zwischenwelt. Aber es zieht eben so eine konstruierte Ebene ein zwischen den DarstellerInnen und dem Publikum. Und das führt dazu, dass die Szenen entweder so gekünstelt daherkommen oder halt so völlig überzuckert und sentimental. Und da zeigt sich aber auch die doch eher konstruierte Geschichte des Romans mit diesem jungen Mann, an dessen Sterbebett Erinnerungen erzählt werden. Da war das Deutschlandmärchen vielleicht auch die stärkere Vorlage. Aber so konstruiert wie die Inszenierung ist das Buch dann auch wieder nicht. Also mir fehlen da auf der Bühne schon die realistischen Härten. Der Rassismus in Deutschland, der im Roman schon mitverhandelt wird. Die Lebenszeit, die den Menschen auf Ausländerämtern geraubt wird. Die jungen Leute, die ohne Perspektive dann in die Arbeitslosigkeit oder in den Knast wandern, das kommt auf der Bühne zu wenig an einen heran. Zuletzt wird Ada dann mit so einem großen Pathos nach Hause geholt, also in den Tod. Und bei all meiner Liebe für das gefühlvolle und doch auch sehr menschenfreundliche Erzählen von Hakan Savaş Mietschan, das war dann doch in dieser angestrengten Überemotionalität ein bisschen too much und zu weit weg vom realen Leben.
Vatermal von Nejati Özyri, am Abend uraufgeführt am Maxim Gorki Theater in Berlin. Vielen Dank, Barbara Behrendt.
Gerne.
Was mir heilig ist.
Heute hören wir, wie der Regisseur Nikolaus Habian diese Frage beantwortet. Puppendesign, Puppenspiel, Kunstpfeifen, diese Begriffe stehen für diesen Künstler und das ist ihm heilig.
Mir ist heilig die Zeit in meiner Wohnung. In meinem Beruf bin ich sehr viel unterwegs, muss sehr viel reisen und die Nächte in meinem eigenen Bett, das hat einen irrsinnigen Wert für mich. Da kann ich ganz klar sagen, das ist mir heilig. Seit ich denken kann, war für mich immer Musik ein unglaublicher Quell von Energie, aber auch von Beruhigung, von Erdung und Fokussierung. Ich bin zum Beispiel, wer auch immer dafür zuständig ist, ob es der Zufall ist oder das Schicksal oder was auch immer, dass ich nach Wolfgang Amadeus Mozart geboren bin, weil für mich ist die Musik Mozarts ein unglaubliches Geschenk und ich glaube einfach, mein Leben wäre nicht so schön, wenn ich vor Mozart geboren worden wäre, auch weil die Musik gefehlt hätte. Ich würde sagen, ich bin Agnostiker. Ich bin absolut der festen Überzeugung, dass der menschliche Verstand starke Grenzen hat und diese Grenzen sind zu akzeptieren und alles, was darüber hinausgeht, ist für mich persönlich eine Ersatzerklärung. Und da gibt es diesen schönen Satz, der Tod ist die Lösung eines großen Rätsels und da sage ich nur dazu, oder auch nicht. Ich hasse es, auf Termin zu schenken. Ich finde einfach, ein Geschenk muss aus dem Moment kommen. Und deswegen schenke ich auch zu Weihnachten jetzt eigentlich nicht, außer meinem kleinen Neffen. Weihnachten wird bei uns gefeiert in einem kleinen, lieben, familiären Rahmen. Also meistens ist es so, entweder komme ich am 23. abends oder ich komme am 24. vormittags nach Graz. Da leben meine Eltern, da bin ich auch aufgewachsen. Meistens gibt es eine Gans oder sowas. Also da freue ich mich auch immer schon sehr mit glasierten Maroni. und Rotkraut und Füllung und so. Was mir heilig ist, ist auch die Zeit mit lieben Menschen. Also die Zeit, die ich habe, die möchte ich ganz bewusst eben mit Leuten verbringen, denen man was zu sagen hat, die einem gut tun, die einen auch reflektieren, das ist auch ganz wichtig, und keine unangenehmen oder schleimigen Menschen.
Was mir heilig ist, heute beantwortet von dem Regisseur und Puppenspieler Nikolaus Habian. Morgen werden wir hier in Fazit in dieser Reihe die Schauspielerin Stefanie Rheinsberger hören.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In Florenz ist der Vasari-Korridor wieder eröffnet worden. Um ihn zu besuchen, braucht man ein Sonderticket. Die 750 Meter lange Passage über die Brücke Ponte Vecchio wurde vor 8 Jahren aus Sicherheitsgründen geschlossen und in der Zeit restauriert. Der überdachte Gang aus dem 16. Jahrhundert ermöglichte einst der florentinischen Adelsfamilie der Medici, sich sicher zwischen dem Regierungssitz und ihrem privaten Palast bewegen zu können. Das Renaissance-Bauwerk stammt von dem Künstler Giorgio Vasari. Entlang des Ganges bieten zahlreiche kleine Fenster einen einzigartigen Blick auf die Altstadt von Florenz und auf den Fluss Arno. Die Protestbewegung im Iran kämpft gegen das Kopftuch. Sie wehrt sich damit gegen alle Formen der Unterdrückung und findet breiten Rückhalt in der Bevölkerung. Seitdem die iranische Sängerin Parastu Ahmadi vor ein paar Tagen öffentlich mit offenem Haar und in einem Abendkleid gesungen hat, wird sie in den sozialen Netzwerken für ihren löwinnenhaften Mut gefeiert. Wegen der Proteste wurde sogar das Inkrafttreten des von islamischen Hardlinern im Parlament verabschiedete Kopftuchgesetz verschoben. Einer der Kritiker ist der als moderat geltende Präsident Massoud Pezeshkian. Er befürchtet bei Umsetzung des Gesetzes neue Unruhen und hofft, dass es im Sicherheitsrat zumindest teilweise revidiert wird. Maria, Josef und die Heiligen Drei Könige. Offenbar kennen immer weniger Menschen in Deutschland die Weihnachtsgeschichte. Das sagte der Berater der Krippenspielgruppen der evangelischen Kirche Uwe Hausi hier im Deutschlandfunk Kultur. Die Weihnachtsgeschichte als Krippenspiel habe sich durch die Jahre verändert. Inzwischen gebe es hierzulande große Unterschiede, wie Krippenspiele aufgeführt werden, so Hausi.
Im Moment sind wir eher wieder dabei, traditionell die Geschichte zu erzählen, weil wir halt davon ausgehen müssen, dass die Leute, die in das Krippenspiel kommen, die Weihnachtsgeschichte gar nicht mehr kennen. Während in den 80er und Anfang der 90er Jahre konnte man auch Aliens aus dem Mars da mit einfliegen oder irgendwelche Tiere mitspielen lassen oder irgendwelche Reporter da mit ins Krippenspiel nehmen. Und keiner ging davon aus, weil alle die Geschichte kannten, dass das so ist. Und das ist im Moment immer so ein bisschen der Knackpunkt.
Der Berater der Krippenspielgruppen der evangelischen Kirche, Uwe Hausi.
One apple a day keeps the doctor away. Eine altbewährte medizinische Empfehlung. Doch Äpfel können nicht nur die Gesundheit schützen, sie können auch erotische Fantasien und Begierden wecken. Zumindest bei Menschen, die auf dem Mond leben. Der Prinz Caprice merkt das ziemlich schnell bei seiner Reise zum Mond. Jacques Offenbach hat dieses Thema in einer fantastischen Operette musikalisch ausgeleuchtet. Die Uraufführung war in Paris 1875. Am Abend hatte das Werk am Theater in Regensburg Premiere. Der Regisseur Simon Eichenberger deutet an, dass er das Werk durchaus im Hier und Jetzt verortet.
Wir haben genug Futter bekommen von Offenbach, von der verrückten Abenteuerreise. Es ist ja Science Fiction. Die Frauen sind überhaupt nicht emanzipiert. Es gibt nur 2 Frauenbilder von Luxus, Weib und Hausfrau. Das ist alles sehr unmoralisch. Aber es gibt ganz, ganz viele Vergleiche. Es gibt dann auch eben unser großes Problem auf dem Mond. Die Liebe ist eine ansteckende Krankheit. Auch da haben wir natürlich automatisch eine Aktualisierung drin. Alles einfach so Erinnerungsstücke, die unser Stück wahnsinnig aktuell machen.
Der Regisseur Simon Eichenberger. Franziska Stürz wird uns nun von einer hoffentlich vergnüglichen Mondfahrt berichten. Frau Stürz, guten Abend.
Ja, guten Abend aus Regensburg, zurück vom Mond.
Was ist das denn für eine Reise, die selbstverständlich auf der Erde beginnt und auf dem Mond dann ja durchaus irdische Begehrlichkeiten weckt?
Ja, also das ist eine absolute Theater- und Fantasiereise. Und also die Verortung ist auch tatsächlich nicht im Hier und Jetzt. Das kann man wirklich nicht sagen, sondern es gibt einfach diese Bezüge zum Hier und Jetzt und dabei ist das ganze Stück nur reine Fantasie und absolutes Theaterfutter und das bedient eben auch das Regensburger Theater in einer wirklich opulenten und sehr, sehr üppigen und fantasievollen Produktion. Also da steckt alles drin. Also da bin ich eben jetzt wie bei Jules Verne durch verschiedene Fantasiewelten gereist oder war auch auch in sowas wie Star Wars Fantasy Zuständen, aber immer sehr poetisch und eben mit Offenbachs witziger Musik und tollen Dialogen auch.
Wir wollen jetzt vielleicht mal zunächst über die Musik von Offenbach, Jacques Offenbach, sprechen. Tom Woods hat den Abend dirigiert und er hat auf eine Stelle besonders hingewiesen.
Zu entdecken gibt es eigentlich relativ viel. Reise zum Mond hat die allererste Schneeflockenballett in die Musikgeschichte. Es ist später so wundervoll von Tschaikowski gemacht, ist hier bei Offenbach auch super schön geschrieben und eigentlich sehr, sehr schön auch inszeniert bei uns.
Das Schneeflockenballett mit silbrigen Triangeltönen. Tom Woods hat das Philharmonische Orchester Regensburg dirigiert. Das hatte einen wunderbaren Schwung, was wir da gerade gehört haben. Frau Stürz, hat den Woods das mit den Musikerinnen und Musikern so charmant, witzig und temporeich das ganze Stück über hingekriegt?
Ja, also das Tempo war enorm an diesem dreistündigen Abend und das hat sich wirklich durchgezogen, auch in dem optischen Eindrücken, also gerade zu diesem Balletttanz, zu dieser Musik tanzt auch wirklich das Ballettensemble, eine großartige Choreografie von Dominique Brooks-Daw. Da ist immer ein zwinkerndes Auge, aber auch sehr viel Poesie dabei. Die haben futuristisch silberne Anzüge, aber das Ganze findet statt dann auch in so einem märchenhaften Ambiente und wir haben ja auch am Anfang Rokoko-Kostüme ganz üppig und starten in Paris und dann werden wir eben auf dieser irren Bühne von Sam Matwa wirklich durch Video-Effekte zum Mond geschossen, in der selbstgeschmiedeten Kapsel landen dann mit den Darstellerinnen und Darstellern. Am Schluss explodieren die ja in einem Vulkan, also es sind absurde Szenenwechsel und das passiert auch alles auf Schnippen, Fingerschnippen. Also da ist fällt kein Vorhang und man muss warten, bis es weitergeht, sondern der ganze Abend schnurrt und ist dabei wird unheimlich viel erlebt und gesehen.
Also sehr virtuos, wie das Simon Eichenberger inszeniert hat.
Ja, absolut. Also da sind eben unheimlich viele Szenen, die, also ich meine, das ist Offenbach, es ist auch ein bisschen Gaga und ein bisschen GT Parisien. Das soll es auch sein und so, das wird auch bedient. Also man darf das auch nicht alles so auch für bare Münze nehmen, aber da sind lustige Szenen drin, die eben auch vom Text her so viele Bezüge haben, wie keine Liebe, weil ansteckende Krankheit. Da dürfen auch Ärzte dann auf dem Mond nicht freigelassen werden, sondern müssen in der Ärztekammer stecken. Bleiben. Und da gibt es eine Börsenszene, einen Marktplatz, weil der König seine Tochter, weil sie sich verliebt hat, jetzt einfach wieder verkauft, weil Kinder werden auf dem Mond auch einfach gekauft. Das wird auch alles so gezeigt und dann gibt es diese Luxusweiber mit ihren Shoppingtüten und verdrehten Labels von heute. Also da sind immer so kleine Hinweise auch auf unsere Zeit, aber ansonsten ist es vor allen Dingen richtig gut gemachtes, unterhaltendes Musiktheater aus allen drei Sparten.
Jetzt sollten wir natürlich auch noch von Ihnen erfahren, Frau Stürz, wie die Sängerinnen und Sänger gesungen haben. Der Prinz, eine Hosenrolle, das ist natürlich auch schon mal was sehr Besonderes.
Genau, Patricia Häusermann verkörpert ihn großartig und hat da eben auch immer diese Rokoko-Perücke auf, aber einen lustigen Harlequin-ähnlichen Anzug in Glitzer, kann sich toll bewegen und hat auch eben ihren Papa König Zack immer mit dabei. Giulio Alvise Caselli verkörpert diesen König, der einfach doch lieber die Erde verlässt, weil er eigentlich dort auch nicht mehr so gerne gesehen wird. Und dann gibt es Konstantin Igel als Mikroskop, als den Wissenschaftler, der das alles möglich macht. Und Sophie Bares als Prinzessin Fantasia, die in höchsten Koloraturen dann singt. Da gibt es eine berühmte Arie, die man vielleicht kennt. Je suis nerveuse auf Französisch und ich bin im Fieber. Also die verliebt sich und wird dann ja krank. Und das ist richtig schwer zu singen. Und das war von allen ganz, ganz toll gemacht, weil man auch jedes Wort auf Deutsch verstanden hat. Ohne irgendwelche Übertitel war ich schon lange nicht mehr im Theater und musste nichts mitlesen.
Also eine richtige Sternstunde, diese Reise nicht zu den Sternen, sondern zum Mond.
Ja, eine weihnachtliche, wirklich eine weihnachtliche Sternstunde, die einen so ein bisschen eskapistisch auch diese Welt vergessen lässt, aber also wirklich großartig dargeboten wird und kommt genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, denke ich, dieses Stück in Regensburg.
Jacques Offenbachs fantastische Operette Die Reise zum Mond am Theater in Regensburg. Die Premiere heute Abend mit unserer Kritikerin Franziska Stürz. Ich danke Ihnen, Frau Stürz. Guten Abend.
Ja, sehr gerne.
Im vergangenen Jahr hatte der Streik der Schauspieler und Autorinnen Hollywood für Monate lahmgelegt. Die Folgen für das Kinojahr 2024 wurden als gravierend eingeschätzt. Trotzdem blickte man Ende 23 in Hollywood mit verhaltenem Optimismus voraus und tatsächlich wirkte sich der Streit auf die diesjährigen Einspielergebnisse wohl weniger aus als befürchtet. Und nun? Die Aussichten für 2025 sind ziemlich düster. Hollywood befindet sich in einem dramatischen Umbruch und hinzu kommt, dass zum Schrecken vieler Kreativer und Stars auch noch Donald Trump die Präsidentschaftswahlen gewonnen hat. Christian Berndt über ein Filmjahr, das Hollywood in eine ziemliche Depressionsstimmung versetzt hat.
Hier ist Freude für euch in Rileys Kopf. Applaus, Applaus!
Alles steht Kopf 2 ist einer von mehreren Hollywood-Kinohits, die dieses Jahr viel Publikum anlockten. Die Zuschauerzahlen lagen 2024 im Durchschnitt der letzten Jahre und gerade gegen Jahresende hat das Hollywood-Kino noch einmal zugelegt, so der ARD-Korrespondent in Los Angeles, Reinhard Spiegelhauer.
Wicked und Vaiana 2 sind wahnsinnig gut gestartet. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, so gut wie das jetzt gestartet ist, kann 2025 auch richtig gut werden.
Der Streik in Hollywood letztes Jahr hat sich auf die Einspielergebnisse 2024 erstaunlich gering ausgewirkt. Für den Produktionsstandort hatte er dagegen größere Folgen.
Es ist Tatsache, dass um die 15% weniger Menschen aktuell in der Unterhaltungsbranche beschäftigt sind als noch vor ein, zwei Jahren und es auch weniger Produktionen gegeben hat, ungefähr ein Drittel. Das hängt zum Teil noch am Streik, aber es ist eben auch eine Geschichte, die sich so ein bisschen in die Zukunft hinein entwickelt, weil die Studios eben dran arbeiten, Kosten zu senken.
Auch wenn sich die Auswirkungen des Streiks in Grenzen gehalten haben, ist die Stimmung in Hollywood am Jahresende im Keller, wie der Filmexperte vom Hollywood Reporter Scott Roxborough erzählt.
Das ist eine komplette Katastrophe. Es gibt vielleicht ein paar Lichtblicke. Wicked ist gerade super gelaufen, aber insgesamt ist es die Vollkatastrophe. Jedes Studio hat Kürzungen vorgenommen und mehr werden folgen. Hunderte, wenn nicht Tausende, haben ihre Jobs verloren in diesem Jahr. Alles ist so im Umbruch. Insofern Hollywood erwartet Schlimmes auch für 2025.
Nicht die Streiks sind der Grund für die Misere, so Roxborough. Viel gravierender ist, dass der Wandel zum Streaming das Fernsehgeschäft hat einbrechen lassen, mit dem die Studios bislang den größten Teil ihrer Gewinne gemacht haben. Aber viele Probleme seien von den Studios in den letzten Jahren auch selbst verursacht worden.
Die haben ihr ganzes Geschäftsmodell so schnell umorientiert und alles auf Streaming gesetzt, was wahnsinnig viel Kosten verursacht hat und nicht sehr viel reingebracht hat. Das ist wirklich, Disney ist die Einzige, die erst dieses Jahr damit Profit gemacht haben. Alle anderen machen nur Verluste und man hat am Ende nur Netflix, Disney und die Technologiefirmen, die ihr Geld mit Film und Fernsehen nicht machen müssen, wie Amazon oder Apple.
Die Studios haben völlig überschätzt, meint Roxborough, wie viele Streaming-Abonnements tatsächlich abgeschlossen würden. Und sie haben massiv unterschätzt, wie schwierig es ist, ein global agierendes Streaming-Portal aufzubauen.
Netflix ist auch tatsächlich der einzige Streamer oder in erster Linie Streamer, der wirklich gute Gewinne macht. Ist auf der anderen Seite auch kein Wunder, denn die sind ja seit Ewigkeiten im Geschäft. Die haben die entsprechende Erfahrung und die haben eben auch gelernt.
Für die Studios bedeutet dieser Wandel, meint Scott Roxborough, dass sie sich schleichend aus dem Fernsehgeschäft zurückziehen und neue Modelle für ihre Streaming-Portale suchen werden. Das Kinogeschäft aber, so Roxborough, wird für sie wichtig bleiben.
Die Studios setzen nach wie vor auf ganz große Filme, Filme, die bekannt sind von der Marke her, sei es Sequels oder sei es wie Wicked, basiert auf einer sehr erfolgreichen Broadway-Show und versuchen alles, was irgendwie nach Risiko riecht, zu vermeiden. Für mich bedeutet das eine richtige Spaltung zwischen die ganz, ganz großen Produktionen und die viel kleinere, unabhängige Filme.
Und der Mittelbau, der früher das Kinogeschäft ausgemacht hat, Komödien und Thriller, wird mehr und mehr ins Streaming wandern, so Roxborough. 2024 steht exemplarisch für den anhaltenden Trend zum Sequel. Unter den 14 weltweit erfolgreichsten Filmen dieses Jahr sind 13 Fortsetzungen und eine Musical-Verfilmung. Abgesehen von den wirtschaftlichen Krisen hat noch ein ganz anderes Ereignis die Stimmung unter Hollywoods Kreativen verdüstert, die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten.
Einige haben jetzt Angst, dass eine gewisse Selbstzensur stattfinden könnte von den Studios, dass Themen, sei es LGBTQ oder Abtreibung, viel schwieriger sein werden, durch ein Studio zu bekommen.
Diese Sorge hält Roxborough für real. Schon in den letzten Jahren habe Hollywood versucht, mit Serien wie Yellowstone auch das konservativ-ländliche Publikum stärker zu gewinnen. Und auch die Studios, die sonst traditionell den Republikanern zuneigen, würden nun präsidiale Einflussnahme fürchten. Trump hat zum Beispiel einen Moderator des zu Disney gehörenden Senders ABC wegen Verleumdung verklagt.
Das ist jetzt der Punkt, wo Trump dann auf die großen Studios auch offensichtlich Wirkung hat. Disney hat das jetzt außergerichtlich geregelt mit, Achtung, 15 Millionen Dollar an eine Stiftung. Es gibt schon eine Menge Beobachter, die sagen, nicht nur die Pressefreiheit ist potenziell bedroht, auch in der Kunst droht möglicherweise so eine Schere im Kopf.
Nach Meinung mancher Beobachter hat Disney zu schnell nachgegeben. Ob Trump das ihm verhasste Hollywood tatsächlich ins Visier nimmt, wird sich zeigen. Er würde die verunsicherte Filmindustrie jedenfalls in einer massiven Schwächephase treffen.
Hollywood im Jahr 2024. Eine Analyse war das von Christian Bern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Adventszeit ist eine Zeit des Wartens und des Hoffens, lasen wir in der Wochenzeitung Die Zeit. Die Aufforderung ist klar, lasst den Kopf nicht hängen, ermunterte uns der katholische Pfarrer Rainer Maria Schießler. Duckt euch nicht weg, im Gegenteil, erhebt euer Haupt. Als das erschien, ahnten wir noch nicht, dass Menschen am Freitagabend auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ihr Leben lassen mussten. Ihr Schicksal und wie es dazu kommen konnte, das wird ganz sicher die Feuilletons in den kommenden Wochen besonders beschäftigen. Wir dachten bei den Worten vom Warten und Hoffen noch an die Schrecken in der Ukraine und im Gazastreifen. Der Krieg, die menschliche Grausamkeit, antwortet Katja Bunyatischwili auf die Frage, was nervt sie, der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Es bringt mich zur Verzweiflung. Wir haben es in unserem Jahrhundert nicht geschafft, einen dauerhaften Weltfrieden zu etablieren, Armut und Hunger erfolgreich zu bekämpfen. Ist das nicht zum Verzweifeln? So die georgische Pianistin, die in der Schweiz lebt. Aber ich muss optimistisch bleiben. Vielleicht hören wir als Menschheit eines Tages auf zu scheitern und schaffen etwas, was uns bis heute keiner zutraut. Bleiben wir also, so schwer es fällt, optimistisch. Das sind jetzt sicherlich viele Menschen in Syrien. Natürlich weiß man nicht, wie es weitergeht, hieß es in der Tageszeitung Taz. Aber genau darin liegt die Chance. Es ist nichts vorbestimmt. Die vielfach genutzte Parallele zum Berliner Mauerfall 1989 liegt genau darin. In dieser Offenheit, die Kräfte freisetzt und Utopien möglich macht, schrieb Dominic Johnson. Seiner Meinung nach hat die Rebellenorganisation HTS Syrien befreit, nicht als Terrormiliz, sondern als Türöffner für alle unterdrückten demokratischen Kräfte in Syrien, die überhaupt überlebt haben. Jetzt werden sie alle das Land neu gründen, plural und vielfältig. Und zugleich muss eine Staatsmacht die administrativen Strukturen wiederherstellen und die Weichen für ein auf Dauer freies Syrien stellen. Und wie kann das gehen? Wir haben es mit einem Land zu tun, das überhaupt keine demokratische Erfahrung hat, meinte der Nahost-Experte Carsten Wieland. Das Wichtigste ist jetzt erstmal Stabilität. Dann könnten sich auch gemäßigtere, säkulare Kräfte in das politische System einbringen. Würde Syrien wieder in Chaos versinken, wird es gar nicht die Chance geben, dass sich moderate Kräfte stärken können, so im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Carsten Wieland, der einst Berater im UN-Friedensprozess zu Syrien war. Werde ich nach Syrien zurückkehren? Fragte Muhammad al-Attar. Am liebsten jetzt und sofort, schrieb der in Berlin lebende Theaterautor und Dramaturg in der Neuen Zürcher Zeitung. Was mich und viele Syrer hindert, sind praktische Probleme, die mit Ausweisdokumenten, Asylentscheidungen und geschlossenen Grenzen zusammenhängen. Angesichts dessen packt einen die Wut darüber, dass die erste Reaktion einiger europäischer Staaten nach Assads Sturz die Aussetzung der Asylverfahren für Syrer war. Das ist mit ein Grund, warum die Syrer glauben, in Europa nicht willkommen zu sein, obwohl die allermeisten sich die größte Mühe gaben, sich in die Gesellschaft und den Arbeitsmarkt einzugliedern. Deutliche Worte dazu fand auch der Nahostexperte Carsten Wieland. Ich halte es für schäbig, am gleichen Tag, an dem Syrer den Sturz des Regimes feiern, eine Migrationsdebatte zu lancieren, sagte er der Frankfurter Allgemeinen. Ich musste schmunzeln, als ich dann plötzlich von der Gegendebatte hörte, von Lokalpolitikern, die fürchten, dass die syrischen Ärzte gehen. Wir sind selbst schizophren in Deutschland. Einerseits treten wir eine Abschiebedebatte los. Andererseits fürchten wir, dass uns die Syrer mit unserem Gesundheitssystem allein lassen. Das hat viele Syrer verunsichert. Aber eine Abschiebung von Syrern scheinen manche aus der Politik doch für ein gelungenes Wahlkampfthema zu halten. Mal sehen, wie sie mit den Morden von Magdeburg umgehen werden. Es braucht den Mut, sich auf das Wesentliche zu besinnen und die Stärke, unsere Welt mit Gerechtigkeit und Liebe zu gestalten, empfahl ganz sicherlich nicht nur für die Adventszeit der katholische Geistliche Rainer Maria Schießler in der Zeit, in der Rubrik Christ und Welt, die sich dem Glauben und der Kirche gewidmet hat. Der Kluge lernt aus seinen Erfahrungen, aber der Weise lernt aus den Erfahrungen anderer und handelt. Und wie klug geht es nach möglichen Bundestagswahlen Ende Februar bei uns weiter? Es spricht vieles dafür, dass auf unabsehbare Zeit nur eine Koalition aus CDU und SPD ein Bündnis der politischen Mitte sein kann, stand in der Süddeutschen Zeitung, weil nur sie es schafft, eine Mehrheit im Bundestag zu bilden. Womöglich auch nur deswegen, weil die 5%-Klausel den Einzug einer Reihe von Kleinparteien ins Parlament verhindert, meinte der Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Und er wies schon darauf hin, was dann bei nicht so klugen Koalitionsstörenfrieden der CSU oder allzu linken Sozialdemokraten passieren wird. Die Vertrauensfrage ist dann das Instrument, sie bei der Stange zu halten und zu disziplinieren. Da hören wir auf Pfarrer Rainer Maria Schießler. Der Advent lädt ein, über Gerechtigkeit, Mäßigung, Tapferkeit und Weisheit nachzudenken.
Der Blick in die Feuilletons war das mit dem Wochenrückblick von Klaus Pokatzki. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Kommen Sie gut durch die längste Nacht des Jahres.